Max Verstappen hat in Monza seinen dritten Saisonsieg überraschend geholt. Eigentlich ein großes Thema, aber eigentlich haben alle über was anderes geredet, nämlich über den McLaren-Platztausch. Michael, war das fair, deiner Meinung nach?
Meiner Meinung nach nein, weil es war eine ganz normale Rennszene, die immer passieren kann. Natürlich konnte Norris nichts dafür, dass bei ihm der Boxenstopp fast 6 Sekunden gedauert hat, aber Piastri konnte auch nichts dafür. Es war kein erzwungener Platztausch durch, sagen wir mal, eine verkehrte Boxenstopp-Reihenfolge. Insofern fand ich es nicht fair.
Bei McLaren, wir haben uns ja hinterher mit Andreas Deller unterhalten, hat man es so ein bisschen begründet damit, naja, es gab ja auch noch den Punkt, dass man Piastri zuerst an die Box geholt hat, dann erst Norris. Und wenn sich da eine Verschiebung ergeben hätte, hätte man sowieso Plätze getauscht und hat es so ein bisschen versucht runterzuspielen. Ist es für dich eine legitime Argumentation gewesen?
Nein, also wenn das so gewesen wäre, nehmen wir mal an, also Piastri kam ja zuerst an die Box, was eigentlich intern die falsche Reihenfolge ist, denn der Führende oder der vorne Liegende hat immer das Recht des ersten Boxenstopps. Also Piastri kam zuerst an die Box und wenn er dadurch, und zwar nur dadurch, in Führung gegangen wäre oder vor Norris gelegen wäre, dann fände ich es legitim, dass man die Reihenfolge umdreht. Das hat McLaren ja auch letztes Jahr so in Budapest gemacht, war der erste Grand Prix-Sieg von Piastri. Man musste Norris, der hinter Piastri lag, zuerst reinholen, weil der Gefahr lief, dass, ich glaube, es war damals Leclerc und Hamilton in sein Boxenstoppfenster fahren. Dadurch ist er in Führung gegangen, man hat dann später die Reihenfolge getauscht. Das war aber, ich würde mal sagen, eine strategische Maßnahme mit Absicht. Wenn ein Boxenstopp schief geht, das ist ja keine, das ist eine Panne, das ist ja nicht absichtlich, dann kann man den anderen nicht bestrafen. Natürlich ist das Pech für Norris, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass er 7 Tage vorher einen technischen Defekt hatte und auch da schon quasi ja, in Anführungszeichen betrogen wurde. Aber nochmal, also das Problem ist halt jetzt, und vielleicht können wir das dann auch noch ausführen, McLaren hat sich dadurch wirklich in eine Zwangslage gebracht. Das ist so eine Art Geschenk gewesen für Norris. Da wird natürlich die Gegenseite irgendwann mal wieder ein Gegengeschenk einfordern. Und dann kommt es halt darauf an, ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Ja? Was ist da noch, sagen wir, vertretbar, dass man den Platz tauscht und was nicht? Ich glaube, die haben da so ja, die Büchse der Pandora geöffnet und das kann für McLaren in den letzten Rennen noch ziemlich heikel werden.
Du hast es gerade angesprochen, dann lass uns kurz dabei bleiben. Max Verstappen hat ja am Funk darüber gelacht, als er das gehört hat, was McLaren da vollführt. Toto Wolff hat sich hinterher ganz vorsichtig dazu geäußert und hat genau dieses Thema angesprochen, was du auch gerade erwähnt hast. Wie definiert man dann in Zukunft Teamfehler und an was macht man das fest, wann wieder so ein Fall dann eintritt? Das ist ja ganz schwammig. Was denkst du, wie geht es dem Piastri jetzt gerade damit? Also, was geht in dem vor?
Ja, ich glaube, der ist relativ nüchtern. Das hat man auch an diesem Kommentar gesehen. Der war ganz ruhig. Der hat sich da am Funk nicht echauffiert. Er hat ganz ruhig gesagt, Leute, das ist eine normale Rennsituation. Und damit war für ihn das Thema zumindest mal im Auto beendet. Er hat dann schon gesagt, das hat auch Stella bestätigt, dass man da nochmal drüber reden wird. Und das ist ja das nächste Problem. Stella hat gesagt, wir lernen ständig, wir werden das diskutieren, ob das richtig war oder nicht richtig war. Aber man stelle sich vor, die ändern jetzt die Regeln und es kommt wieder zu dem Fall und dann wird nicht der Platz getauscht, dann wird der Piastri auch sagen, aber hallo, ich meine, erst wäre ich da quasi, wird mir der Platz weggenommen, dann ändert ihr die Regel und dann gilt es plötzlich nicht mehr. Also wie gesagt, die haben sich da in eine ganz schwierige Situation reinmanövriert McLaren und das kann hinten raus sicher noch Ärger geben und ich glaube, es belastet auch so ein bisschen den Teamfrieden. Also ich kann mich erinnern, 1998 in Melbourne kam es auch bei McLaren zu einer ähnlichen Situation. Mika Häkkinen lag vor seinem Teamkollegen David Coulthard. Häkkinen fuhr an die Box, es gab ein Missverständnis am Funk. Völlig unnötig eigentlich. Es gab keinen Reifenwechsel, nichts zu tun. Und wir haben ihn weitergeschickt. Dadurch hat er die Führung an Coulthard verloren. Coulthard musste sie wieder hergeben auf Teambefehl. Der war natürlich auch sauer, weil es ja auch nicht seine Schuld ist. Jetzt kann man sagen, okay, der Häkkinen, da hat er irgendwas missverstanden. Vielleicht hat die Box, ich weiß gar nicht, wie der Funkspruch war. Ich glaube, man hat ihm irgendwas gesagt und er hat das falsch interpretiert. Jedenfalls wurde da die Reihenfolge umgedreht und das war auch schon das zweite Mal. Das Rennen davor, also im Jahr 1997 im Finale, musste Coulthard ja auch den Sieg an Häkkinen abtreten und da entstanden dann schon Spannungen. Also jetzt nicht direkt zwischen den Fahrern, aber das Verhältnis war nie mehr so wie vorher. Also es war so ein bisschen ein Misstrauen da bei den Fahrern, später auch dann bei Häkkinen gegenüber dem Team in gewissen Situationen. Und ich glaube, das könnte hier auch entstehen. Also wie gesagt, es wird sich wahrscheinlich Mark Webber mehr aufregen als Piastris Manager als Piastri selber.
Was ich aber schon interessant fand, er hat ja im Funk wohl mal kurz aufgemuckt und gesagt, ich dachte, ein verpatzter Boxenstopp passt, also ist eigentlich nicht Teil unserer Papaya-Rules, wie sie ja das nennen.
Ich glaube, das ist der Punkt. Stella hat es ja so versucht zu vermischen mit dieser Aktion, wenn wir ihn früher reinholen und er gewinnt dadurch einen Platz, muss er den Platz wieder hergeben. Ich glaube, das ist in den Papaya-Rules. Das ist festgeschrieben, das wissen die Fahrer auch. Und Norris hat sich auch immer so ganz vage darauf bezogen, ja, das haben wir ja alles vorher besprochen. Ich bin mir sicher, dass genau dieser Fall nicht besprochen wurde, also der jetzt eingetreten ist, dass eben einer durch einen extrem langsamen Boxenstopp die Position verliert. Das kann eigentlich vorher nicht besprochen werden, weil, nochmal, das ist eine Rennsituation und man kann darauf gar nicht immer reagieren. Man stelle sich vor, da wäre noch ein Fahrer irgendwo mittendrin gewesen, dann wäre es ja gar nicht gegangen, was ja auch beide Fahrer dann zugegeben haben. Also wie gesagt, auch da ist ja dann eine gewisse Ungerechtigkeit. Einmal macht man es, einmal macht man es nicht, weil es die Rennsituation nicht erlaubt. Also wie gesagt, meiner Ansicht nach hat sich da McLaren selber ins Knie geschossen.
Ja, ich glaube, der Funkspruch war auch, wir hatten ja besprochen, ein verpatzter Boxenstopp ist Teil des Racings. Genau, das war, glaube ich, der Wortlaut. Also insofern. Ja. Und er hat ja dann aber, was er schon, ich glaube, warum er sich dann beruhigt hat, ist, er hat in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, gut, der Norris war halt das ganze Wochenende auch schneller, mehr oder weniger, als er und hat bis dahin ja auch einfach das Rennen unter Kontrolle gehabt. Das war dann, glaube ich, so ein bisschen das mildernde Argument.
Ja, schon, das stimmt ja auch. Ja. Also Norris hat sich vor Piastri qualifiziert. Norris war die ganze Zeit vorne und dadurch, dass Piastri die ersten 6 Runden hinter Leclerc eingeklemmt war, war da schon mal ein Abstand von 3,5 Sekunden, den holt man eigentlich dann nicht mehr auf. Also im Gegenteil, erst ging die Lücke sogar ein bisschen auf 5, noch mal was Sekunden und dann zum Schluss ist die Piastri wieder ein bisschen zugefahren, bis es zu diesen beiden Boxenstopps kam. Das lag ja daran, dass Norris am Anfang, er wollte natürlich Verstappen hinterherfahren, die Reifen ein bisschen mehr beansprucht hat.
Aber ich stimme dir dazu. Also ich bin ja ganz deiner Meinung. Ich fand es auch nicht wirklich fair. ein anderes Argument noch von Andrea Stella, was ganz interessant war, was auch nicht so richtig schlüssig war. Man sagte, oder er sagte, ja, man musste sich ja auch gegen Leclerc schützen. Und hat es deshalb mit Piastri so zuerst vollzogen. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Weil eigentlich waren es ja 29 Sekunden Abstand zu Leclerc.
Ja, knapp 29 Sekunden, genau. Und bei einem Boxenstopp verliert man ein bisschen mehr als 24. Also da war noch ein Puffer von 4 Sekunden. Also das war eigentlich easy going. Er hat halt so erzählt, ja, wir waren in einer gewissen Zwangslage. Es war klar, Verstappen ist nicht zu schlagen. Die einzige Chance, die wir haben, wir bleiben so lange wie möglich draußen und hoffen auf einen Safety Car oder eine rote Flagge. Dann hat er gesagt, einerseits wollte man so lange draußen bleiben wie möglich, andererseits fuhr der Leclerc immer näher an das Boxenstoppfenster von Piastri heran. Und da entstand eine gewisse Zwangslage, man musste dann reagieren. Also wie du schon gesagt hast, so notwendig war es noch nicht. Aber was genauso wichtig ist in diesem Zusammenhang ist eben dieser frühere Boxenstopp und der mögliche Undercut, der Piastri die Position hätte bringen können, aber die Chance war null. War gleich null. Piastri lag zu dem Zeitpunkt 3,7 Sekunden zurück. Da konnte ein Undercut gar nicht funktionieren. Also der Norris war immer sicher, hätte er dann einen normalen Boxenstopp gehabt. Und insofern, glaube ich, musste bei McLaren am Kommandostand keiner jetzt die Angst haben, dass rein durch die Boxenstopp-Reihenfolge sich quasi, dass man dadurch den Piastri nach vorne bringt. Das Rennen hat ja auch gezeigt, das war ja von vornherein klar, Undercuts und Overcuts haben eigentlich nicht funktioniert.
Ja. Jetzt haben wir viel über McLaren gesprochen. So ein bisschen ging da schon fast der Sieg von Max Verstappen unter. Es war sein dritter nach Imola und Suzuka. Was hat Red Bull so stark gemacht? Was hat Max Verstappen so stark gemacht an diesem Wochenende?
Ja, ich glaube, es sind viele Dinge. Zunächst einmal, die schnellen Strecken liegen dem Red Bull mehr. Je mehr mit weniger Abtrieb gefahren wird, umso besser ist das Auto. Dann kommt die Schwäche des McLaren gerade auf diesen Strecken dazu. Die aerodynamische Effizienz bei McLaren ist auf mehr Abtrieb ausgelegt und nicht auf diese Miniflügel, die da in Monza gefahren werden. Dann kommt sicher auch dazu, dass sich der Red Bull verbessert hat. Die haben ja wirklich seit 4 oder 5 Rennen jedes Rennen was Neues am Auto. Also als gäbe es das Jahr 2026 nicht. Diesmal wieder ein neuer Unterboden. Man hat den Frontflügel nochmal geändert. Gerade in dem Bereich wurde sehr, sehr viel gemacht. Der Red Bull ist schon ein bisschen stabiler und berechenbarer geworden. Jetzt ist es auf einer Strecke wie Zandvoort noch kein Siegerauto. Aber ich würde mal sagen, so Strecken wie Monza oder vielleicht eine Stufe drunter, da können die mithalten in inzwischen, wenn man jetzt nochmal ins Spa fahren würde, wäre das wirklich interessant, wie Red Bull da aussehen würde. Dann haben sie auch von der Abstimmungsphilosophie, also Abstimmung des Autos, einiges geändert. Man hat diesmal gesagt, okay, Topspeed könnte wichtig werden, es könnte sein, dass wir uns verteidigen müssen, sind dann sogar ein bisschen mehr Richtung Topspeed gegangen, haben nochmal ein bisschen Abtrieb geopfert, was sich im Endeffekt als richtig herausgestellt hat, und man hat auch seine Arbeitsweise verändert. Also vorher war man einfach zu datenabhängig, der Simulator war Gesetz, und so wurde das Auto eingestellt, oft wurde es falsch eingestellt, man hat also am Freitag stand man komplett neben den Schuhen, musste sich dann mühsam über 3 Trainings bis zum Qualifying hinarbeiten. Diesmal war das Auto schon am Freitag deutlich besser. Man will auch ein bisschen mehr auf die Fahrer hören und eben nicht zu so sehr auf die Daten. Und ja, und ich glaube, diese Arbeitsmethodik, die erlaubt es den Ingenieuren und den Fahrern, sich Schritt für Schritt an das optimale Setup hinzuarbeiten. Eine Sache ist ja auch, dass Red Bull, das ist wieder so eine, ja, wie soll man sagen, das stammt mit alles von früher, täuschen und tarnen, dass Red Bull am Freitag meistens mit relativ wenig Motorleistung gefahren ist. Und dann haben die hochgerechnet, wie schnell man gewesen sein könnte oder hätte sein können, wenn man da volle Power fährt oder die Power der anderen, und hat versucht, die anderen ein bisschen im Nebel stehen zu lassen. Das Problem ist nur, wenn man eben nicht so schnell fährt auf der Strecke, dann treten auch nicht gewisse Phänomene auf, die man vielleicht dann erst entdeckt am Samstag, und dann ist es zu spät.
Ja, das ergibt Sinn. Und bei McLaren, das hast du kurz schon angesprochen, hatte man auch einfach ein bisschen einen Nachteil, glaube ich, weil man den eigentlichen Vorteil nicht ausspielen konnte, so lange noch Zeit aus den Reifen, also Rundenzeiten, gute Rundenzeiten aus den Reifen rauspressen zu können, wie man das früher auf anderen Strecken gemacht hat, weil ja in Monza, glaube ich, der Reifenabbau und die Degradation eben relativ gering war.
Ja, also das war ganz extrem. Ich glaube, so hat es keiner erwartet, auch weder McLaren noch Red Bull. Die McLaren konnten, wie du schon sagst, ihre große Qualität, das Reifenstreicheln, eigentlich nicht ausspielen. Das liegt daran, letztes Jahr kam ja ein neuer Asphalt, und letztes Jahr war der noch relativ aggressiv. Und das war auch der Grund, warum letztes Jahr, das war, glaube ich, das einzige Jahr in all diesen Monza-Jahren, die wir da hatten, wo ein Zweistopprennen durchaus Erfolg hätte haben können. Leclerc hat zwar mit einem Stopp gewonnen, aber es war ganz, ganz knapp gegen Piastri, der 2 hatte. Das lag daran, dass dieser neue Asphalt, wie gesagt, er war sehr, sehr aggressiv, und der hat dazu geführt, dass die Reifen körnen, und da muss man natürlich an die Box kommen, weil es zu langsam ist. Die thermische Abnutzung letztes Jahr war letztes Jahr schon ganz gut. Dieses Jahr, weil der Asphalt jetzt gealtert ist ein bisschen, war die thermische Abnutzung gleich null. Das heißt also, man konnte weder durch einen Undercut groß punkten, man konnte auch durch den Overcut kaum punkten. Die Rundenzeiten sind nach hinten raus immer schneller geworden. Also McLaren ist in der 40. Runde schneller gefahren als in der 10. Das sagt alles. Man hat ganz, ganz zum Schluss, hat man gemerkt, dass der Verstappen ein bisschen Boden verliert wieder an die McLaren. Nicht viel. Red Bull hat dann deswegen auch den Boxenstopp auf Runde 37 vorgezogen, weil man die nicht zu nah ranfahren lassen wollte. Aber das war minimal. Auf einer anderen Strecke wäre das sicher stärker zutage getreten.
Wir haben ja am Samstag auch schon gesehen, ja, Verstappen, Pole, da tut sich was. Fürs Rennen war ja nicht so super klar, dass es wirklich so eine Dominanz wird von Verstappen. 19,2 Sekunden, ist das das reale Bild?
Nee, eigentlich nicht. Das reale Bild ist, glaube ich, das, was man so kurz vor dem Boxenstopp gesehen hat. Das waren so 4-5 Sekunden. Das Verstappen hat natürlich viel Zeit gewonnen, weil er dann frische Reifen hatte und dann schon ein bisschen Boden gut machen konnte. Und bei McLaren ging es ja nicht mehr darum, den Verstappen einzuholen. Da ging es eigentlich nur noch darum, einfach abzuwarten, in der Hoffnung, es kommt noch ein Safety Car.
Bei Mercedes ging es nicht so wirklich vorwärts. Russell hat einen relativ frühen Boxenstopp gemacht. Wir haben aber gerade darüber geredet, Overcut, Undercut, irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. War das ein Fehler bei Mercedes? Oder?
Ich würde sagen, die hätten machen können, was sie wollen. Sie wären immer im Sandwich, oder Russell wäre immer im Sandwich zwischen Leclerc und Hamilton gelandet. Man muss sagen, ganz klar, Red Bull hat jetzt da wieder die Oberhand in diesem Dreikampf. Es ist halt leider nur ein Ein-Mann-Team, und deswegen wird es mit dem Konstrukteurspokal da mit Platz 2 in der Konstrukteurswertung sehr, sehr schwer werden. Ferrari war ein Tick besser als Mercedes dort, und aber eben weit weg von McLaren und von Red Bull. Und ich glaube, wie gesagt, bei Mercedes, ob die jetzt früher oder später reinkommen, hätte nichts ausgemacht. Russell hat sich durch das lange Hinterherfahren hinter Leclerc die Hinterreifen ein bisschen zerstört. Deswegen kam er auch Das war auch ein Grund, warum er ein bisschen früher an die Box kam. Er hat dann, glaube ich, bis auf 4 Sekunden, er ist dann bis auf 4 Sekunden zurückgefallen. Und da hat man natürlich bei Mercedes gesagt, okay, nach hinten war keine große Gefahr, ziehen wir den Boxenstopp ein bisschen nach vorne.
Kimi Antonelli, ich war danach bei der Runde von Toto Wolff. Da habe ich ihn zum ersten Mal etwas härter mit ihm in die Kritik gehen hören. Er sagt, das war enttäuschend. Er war vom ganzen Wochenende nicht begeistert, logischerweise. Aber über Kimi Antonelli hat er so das erste Mal, glaube ich, so in den Tönen gesprochen. Also er hat gesagt, er steht weiterhin hinter ihm, aber hat das Wort enttäuschend benutzt. Wie siehst du das?
Ja, man muss ihm da recht geben. Also einerseits das Beste an dem Monza-Wochenende für Antonelli war das Qualifying selber. Er war nicht so weit weg von Russell. Es gab innerhalb eines Zehntels, was eigentlich normalerweise sind es so 2, 3, 4 Zehntel. Aber er hat einen Unfall gehabt im freien Training, im zweiten Training. Dadurch hat er quasi die ganze Vorbereitung verloren auf das Rennen. Er hat wieder eine Strafe gekriegt, diesmal im Zweikampf mit Albon, den er da in die Wiese geschickt hat, vor der Curva Grande. Das Ganze haben wir schon in Zandvoort gesehen. Auch in Zandvoort ist er im freien Training rausgeflogen. Auch in Zandvoort hat er eine Strafe gekriegt, die ihn dann Plätze gekostet haben im Rennen. Und man sagt ja, okay, Rookies machen Fehler, aber Fehler sollte man nur einmal machen und nicht den gleichen innerhalb von 7 Tagen zweimal. Und ich glaube, das hat Toto Wolff da ein bisschen aufgeregt. Und er muss da schon aufpassen, der Antonelli. Also er hat da sicher keine Narrenfreiheit. Er ist ein großes Talent, das sieht man hin und wieder am Speed. Aber er macht zu viele Fehler jetzt. Und wie gesagt, die wiederholen sich.
Anderes Team, was relativ geräuschlos unterwegs war, ausgerechnet beim Heimrennen vor den Tifosi Ferrari. Hamilton hat sich zwar von 10 auf 6 vorgekämpft, aber insgesamt blieben die relativ unauffällig.
Ja, es war ungefähr so, als wären die gar nicht mitgefahren. Irgendwie, also sie waren immer Vierter. Der vierte Platz interessiert natürlich keinen Menschen. Leclerc war zwar relativ nah dran im Qualifying, aber das waren ja eigentlich alle. Also das, glaube ich, muss man auch mal erwähnen. Die ersten 20 im Q1 waren in 0,865 Sekunden. Das gab es noch nie. Also wirklich der Letzte, nur 8 Zehntel hinter dem Ersten. Und dann im Q2 war es ja noch enger. Da waren die ersten 15 innerhalb von 0,567 oder was weiß ich Sekunden. Also eine halbe Sekunde zwischen den Top 15. Da sieht man mal, wie eng es ist. Da sieht man eigentlich auch mal, dass es ungerecht ist, von Verlierern zu sprechen, weil es wirklich minimalst ist. Das sind Hundertstel Sekunden, in denen die sich da zusammenballen. Und gerade der Leclerc war ja auch nicht so weit weg von der Pole Position. Aber eben, es reicht nicht. Und man muss jetzt leider sagen, die neue Hinterachse zusammen mit dem Unterboden hat Ferrari sicher ein bisschen was gebracht. Aber es reicht nicht für McLaren und es reicht momentan auch nicht für Red Bull, die sich da mehr verbessert haben. Ganz klar. Und Vasseur, man, der versucht natürlich immer irgendwie positiv zu denken, um die Italiener da ein bisschen ruhig zu halten. Und er hat jetzt auch wieder gesagt, wir sind näher an McLaren rangekommen. Sie sind näher an McLaren rangekommen, weil McLaren eben auf dieser Strecke seine Stärken nicht ausspielen konnte. Das wird, ich würde mal sagen, spätestens in Singapur wieder ganz anders aussehen. Dann ist McLaren wieder da, wo wir sie dieses Jahr kennengelernt haben. Und dann fahren die auch Ferrari wieder davon. Also im Endeffekt, es mag sein, dass es ein bisschen weniger ist, als es vielleicht vor 5 Rennen war, aber es ist nicht entscheidend. Und es wird ganz, ganz schwer werden für Ferrari, heuer noch ein Rennen zu gewinnen. Braucht man vielleicht so einen Startkurs wie Baku oder Singapur, vielleicht auch, dass das Schicksal ein bisschen mithilft. Aber aus eigener Kraft sehe ich da kaum eine Chance, muss ich sagen. Die sind gut dabei. Vasseur hat jetzt auch gesagt, unser Hauptziel ist, das hat sich ja jetzt geändert, Platz 2 in der Konstrukteurs-WM und der Sieg. Also ein Sieg in diesem Jahr hat jetzt zweite Priorität. Also das zeigt schon, die merken, das mit dem Siegen wird schwer. Platz 2 können wir vielleicht über die Ziellinie retten, weil wir haben 2 Fahrer haben die Punkten und unsere Gegner beim Red Bull ist es nur Verstappen und bei Mercedes ist es im Moment auch hauptsächlich nur George Russell.
Glaubst du denn, dass Hamilton sich jetzt gerade da wohler fühlt nach dem Rennen, was wir jetzt gesehen haben? Weil ich meine, Ungarn war der absolute Tiefpunkt, wo er gesagt hat, sucht euch einen anderen Fahrer.
Ja.
Sandford, obwohl er da den Ausrutscher hatte, war er halbwegs milde gestimmt. Was denkst du, wie läuft es jetzt nach dem Wochenende? Wie ist der drauf?
Ja, es war immer wieder so ein Zehntel oder 1,5 Zehntel hinter Leclerc. Das ist vielleicht noch erträglich aus seiner Sicht. Er sagt ja, für ihn ist jedes Rennen neu eigentlich in diesem neuen Team. Er muss sich da wirklich schrittweise anpassen. Er, glaube ich, hat gemerkt, dass er da vielleicht zu früh zu viel wollte. Und er ist jetzt, glaube ich, auf einem Stand, der akzeptabel ist. aber er muss halt noch an den Leclerc rankommen. Das ist nochmal ein Stück weg, weil der Leclerc wirklich sauschnell ist. Das wusste man vorher schon. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass er das Team viel besser kennt. Also ich glaube, aber Hamilton hat sich, ob jetzt aus Eigenleistung oder mit irgendeinem Mentaltrainer zusammen in der Sommerpause wirklich da sich mit sich selbst nochmal auseinandergesetzt und gemerkt, es bringt jetzt nichts, wenn er zu hart mit sich ins Gericht geht. Er muss ganz einfach methodisch vorgehen, schauen, wo die Defizite sind und versuchen, langsam an den Leclerc ranzukommen. Und dann geht es besser. Ich glaube, er tut sich da selber auch keinen Gefallen, wenn er sich zu sehr kritisiert. Und er ist jetzt, wenn er das durchhält, bis Ende der Saison, glaube ich, auf einem ganz ordentlichen Weg.
Wer gerade auch so ein bisschen wahrscheinlich zu kämpfen, also er hat zu kämpfen, würde ich behaupten, Nico Hülkenberg, konnte erst gar nicht starten. Was war da los?
Ja, ein Hydraulikschaden war natürlich Pech. Vor allem, er war diesmal auf dem 12. Startplatz, was ja ein bisschen besser war als in den Rennen zuvor, wo er meistens schon im Q1 rausgeflogen ist. Also vom 12. Platz kann man in die Punkte fahren und dann gar nicht am Rennen teilnehmen zu dürfen, ist natürlich bitter. Er konnte es erst gar nicht glauben. Das Team hat ihm gesagt, er muss an die Box. Klar, wenn die Hydraulik nicht den nötigen Druck liefert, dann funktioniert irgendwann das Getriebe nicht mehr. Die Servolenkung funktioniert nicht mehr. Es sind auch gewisse andere Funktionen beeinträchtigt. Könnte ein Motorschaden oder ein Motorschaden nehmen, also nicht ein Motorschaden entstehen, aber Schaden nehmen langfristig. Also da nimmt man das Auto heutzutage aus dem Rennen. Aber trotzdem, also für Hülkenberg, ich will nicht sagen, es wird eng, aber Hülkenberg kriegt immer mehr Gegenwind. Der Bortoleto ist inzwischen einer, der genauso wie er selber auch eigentlich regelmäßig in die Punkte fahren kann. Hat er diesmal wieder gemacht, mit dem 8. Platz eine gute Leistung abgelegt. Er war auch zum 3. Mal, glaube ich, in den letzten 4 Rennen im Q3 Bortoleto. Also der kommt jetzt so langsam richtig in Fahrt. Mit jedem Rennen mehr kriegt er Erfahrung dazu. Und es wird natürlich auch für Hülkenberg jetzt immer schwerer, dagegen den jungen Kerl da anzufahren.
Im Trainingsduell steht es 10-6. Also das ist ja auch schon.
Und das ist Hülkenbergs Stärke, das muss man mal dazu sagen. Also gerade die eine Qualifying-Runde, da war er wirklich immer top und hat eigentlich immer mehr rausgeholt, als das Auto es ihm erlaubt hätte.
Kommen wir auf den Kampf im Mittelfeld zu sprechen um Platz 5. Sauber hat jetzt ja teilweise auch mitgemischt. Wie hast du jetzt so, wie ist dein Ranking so jetzt? Wie sieht es da aus? Wer hat sich da verbessert? Wer hat sich da verschlechtert im Mittelfeld?
Also Williams kann ein bisschen aufatmen. Die haben sich Luft verschafft, obwohl es hätte besser ausgehen können. Die haben am Freitag ja wie ein Geheimfavorit ausgesehen, waren richtig schnell, haben dann den Samstag komplett versemmelt. Hatten aber schon eine gewisse Vorahnung. Die haben am Freitag schon gesagt, es hat ewig gedauert, bis wir mal eine Strategie raus haben, wie wir die Reifen in ihr Arbeitsfenster kriegen. Jetzt hat man da im freien Training natürlich ein bisschen mehr Zeit zu üben. Die haben alles möglich gemacht. Eine Aufwärmrunde, zwei Aufwärmrunden, eine schnelle Runde, eine Abkühlrunde, wieder eine schnelle Runde. Und dann hatten sie für den Freitag irgendeine Lösung gefunden, die aber am Samstag nicht funktioniert hat. Deswegen die Startplätze, ich glaube 13, 14 waren es, waren natürlich enttäuschend und nicht so gut, wie das Auto eigentlich auf diesen Typ Rennstrecke ist. Der Albon hat es wenigstens mit Platz 7 noch rausgeholt und hat die meisten Punkte geholt von den Teams, die da um Platz 5 mitkämpfen. Aber sie hatten dann auch noch Glück, dass Aston Martin auf den schnellen Strecken einfach nicht zurande kommt. Das hat sich schon in Spa abgezeichnet. Die sind eigentlich, im Moment haben die das bessere Auto. Mein Alonso ist trotz dieser Probleme, die sie auf schnellen Strecken haben, auf den 8. Startplatz gefahren und hätte im Rennen wahrscheinlich auch Punkte geholt, wäre ihm dann nicht die Vorderradaufhängung zerbröselt. Also wie gesagt, es war gut aus Sicht von Williams, dass Aston Martin nicht gepunktet hat. Toro Rosso hat auch nur einen Punkt geholt. Die waren auf eine Runde zu langsam. Hadjia ist wieder ein klasse Rennen gefahren, aus der Boxengasse bis auf Platz 10. Sauber hat 4 Punkte geholt. Die sind weiterhin alle noch mittendrin. Und da kann eben ein außergewöhnliches Ergebnis, so wie bei Hadjia in Zandvoort, so wie bei Hülkenberg in Silverstone, schnell mal den Unterschied ausmachen. Also Williams ist sicher noch nicht durch, aber Monza ist für sie ganz ordentlich gelaufen.
So viel zum Rennen selber. Es gab aber auch noch so ein Thema am Rand, was sehr spannend war. Diskussionen um Motoren, um die übernächste Motorengeneration. Ja. Da wurde der Motorengipfel jetzt verschoben. Nimm uns da mal mit, was da los?
Ja, das Verrückte an der Situation ist ja, man redet nicht über die nächste Motorgeneration, sondern schon über die übernächste. Es ist vielleicht auch daraus entstanden, weil man mit der nächsten eigentlich gar nicht so glücklich ist. Und die wurde in einer Zeit beschlossen, als es politisch korrekt war, so grün wie möglich zu sein. Und man hat ja jetzt diesen nachhaltigen Kraftstoff, was ja auch richtig ist, im nächsten Jahr. Und man hat einen relativ hohen Elektroanteil, der sich aber jetzt ein bisschen als Klotz am Bein erweist, weil man muss ja die die Energie wieder in die Batterie reinkriegen, was nicht so einfach ist. Wir werden nächstes Jahr ganz andere Rennen sehen. Die müssen nicht schlechter sein. Es gibt jetzt schon Anzeichen, dass die vielleicht sogar, wenn dann mal wieder alle zusammenrücken, was wahrscheinlich am Anfang nicht der Fall sein wird, dass es da bessere Rennen geben wird. Okay, man will jetzt sehr, sehr früh dran sein, damit man nicht wieder einen Fehler macht für die übernächste Generation. Und da ist eben ein V8, 2,4 Liter, das hat man schon mal in den Jahren 2006 bis 2013 im Gespräch als Basis, wieder ein Hybridanteil, allerdings weniger elektrische Leistung. Man darf dann 240 Kilowatt speichern, aber nur 120 abgeben, außer für diesen Override-Mode, also das ist das neue DRS, quasi Push-to-Pass nennt man es in Indica, mit mehr Leistung. Da dürfte man dann 220 Kilowatt abgeben, was eine deutlich bessere Überholhilfe wäre als das DRS. Und auch fairer, weil ja der Gegenspieler das dann auch darf, wenn er eben entsprechend nah am Vordermann dran ist. Und das wollte man auf den Weg bringen und jetzt hat sich FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem gedacht, das ist seine große Chance, endlich mal ein Zeichen zu setzen. Er hat ja eigentlich bis jetzt in seiner Amtszeit, da ging es um Kleinigkeiten wie das
Schmuckverbot
oder so ein Blödsinn, das Fluchverbot, aber so richtig hat er eigentlich nichts hinterlassen. Und er wollte das jetzt durchpeitschen vor 2029, hat aber zu wenig Sympathisanten gefunden. Also Red Bull Powertrains ist natürlich dafür und Cadillac auch, weil die fangen erst 2029 an und denen ist natürlich alles, was so einfach wie möglich ist und so wenig Geld wie möglich kostet, am liebsten. Ferrari und Mercedes hätten sich, glaube ich, aufs Jahr 2030 verständigen können, aber Audi und Honda wollen unbedingt 2031, also den normalen Regelzyklus, dass jetzt das nächste Reglement auf 5 Jahre dauert. So, jetzt wollte Bin Sulayem, dass auf diesem Motorengipfel, der jetzt am 11. September geplant war in London, dass es da eine Abstimmung gibt, dann peitscht er durch den Weltrat durch und pünktlich kurz vor der Wiederwahl im Dezember hätte er dann irgendwas, was er vorzeigen könnte. Und das funktioniert jetzt eben nicht, weil ihm war klar, wenn die Abstimmung, wenn er da durchfällt, dann sieht er noch dümmer aus. Also hat er das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
Gib uns noch kurz einen Ausblick auf Baku.
Ja, Baku ist eine seltsame Rennstrecke, eigentlich auch wieder relativ schnell und es ist relativ wenig Abtrieb. Also ich würde mal sagen, so Spa-Abtrieb, nicht ganz Monza. Also Red Bull könnte da auch wieder ganz gut sortiert sein. Allerdings, die Kurven sind ein paar andere. Sie sind sehr, sehr eckig. Es ist viel Traktion. Der Hinterreifen leidet ein bisschen mehr. Also da wird es sicher ein bisschen schwerer werden. In Baku muss man Charles Leclerc immer im Auge halten. Das ist seine Spezialstrecke. Hat er den Ferrari auch schon auf eine Pole Position gefahren. Da war Ferrari noch viel schlechter, als sie jetzt sind. Also das wird sicher aus dem Blickwinkel heraus spannend. Mhm. Und Baku liefert halt auch hin und wieder verrückte Rennen, das muss man dazu sagen. Mhm. Wir hatten letztes Jahr ein Riesenduell zwischen Leclerc und Piastri. Also ich würde mal sagen, es ist ein offenes Rennen. Mhm. Während Singapur dann eher wieder Richtung McLaren gehen wird.
Ja, ich werde es vom Fernseher schauen, denn beim nächsten Rennen in Baku ist Kollege Tobias Grüner dann wieder mit dabei. Für mich war es jetzt dieses Jahr das letzte Rennen mit Schmiddi. Danke dafür, es hat großen Spaß gemacht. Uns interessiert noch, was denkt ihr, war das McLaren-Platztauschmanöver fair oder nicht? Schreibt es uns in die Kommentare und wir sagen danke fürs Zuschauen. Ciao.
Servus. Oh.